Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und einen gesegneten Sabbat. Shabbat Shalom. Wisst ihr, für diese Predigt habe ich mich erst Dienstag hingesetzt und angefangen zu schreiben. Ja. Und ich sitze dann dort an meinem Schreibtisch und denke. Und ich will irgendwas Verrücktes machen. Ich überlege, was kann ich machen, um die Gemeinde zu schocken? Was kann ich machen, um die Gemeinde zu provozieren? Irgendwas muss ich doch finden, dass die Geschwister von den Stühlen fallen. Und ich sitze und ich überlege und mir fällt einfach nichts ein. Internet hat mir nicht geholfen. Meine Bücher haben mir nicht geholfen. Und dann war ich auf meine Fantasie allein gelassen. Mir ist nichts eingefallen. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, aber die haben mir irgendwie nicht gefallen. Dann am Dienstagabend habe ich immer einen Hauskreis. Und dann dachte ich, vielleicht können die mir weiterhelfen. Und ich frage dann so, was denkt ihr über das Abendmahl? Und dann fängt einer an zu erzählen. Und ich verstehe nicht, worüber erzählt er gerade, bis er dann selber gemerkt hat, dass er von Potluck erzählt und nicht vom Abendmahl. Er hat das vertauscht. Fand ich sehr interessant. Und dann ist eine Aussage gefallen, die fand ich wirklich sehr interessant. Und zwar kam ein kleiner Vergleich zwischen dem Abendmahl und Weihnachten. Weihnachten feiern wir einmal im Jahr. Und es gibt immer eine Weihnachtspredigt. Und die Person, die die Weihnachtspredigt hält, die versucht auch, weil vermutlich hat sie auch schon öfters mal eine Weihnachtspredigt gehalten, irgendwas zu finden, was die Leute noch nicht kennen. Die Weihnachtsgeschichte aus der Perspektive eines Esels oder aus der Perspektive der Hirten oder irgendwas anderes. Und beim Abendmahl genauso. Aber hat nicht das Weihnachtsfest den Charme, dass man sich einmal im Jahr an das erinnert, wie Jesus geboren wurde, die Geburtsgeschichte von Jesus? Hat nicht das Abendmahl dann, wir feiern es viermal im Jahr, einmal im Quartal, hat das nicht auch den Charme, dass wir uns viermal immer an dasselbe erinnern und quasi nichts Schockierendes oder dass der Pastor nichts Schockierendes weitergibt, sondern immer wieder an das erinnert, wofür das Abendmahl eigentlich steht und immer und immer und immer wieder, weil meiner Meinung nach, ich denke, es schadet uns nicht, das, was Jesus im Abendmahl getan hat, uns viermal im Jahr zu erinnern. Und anscheinend vergessen wir auch immer wieder die tiefe Symbolik und nicht nur die Symbolik, sondern auch die Handlungen, die dahinter stecken, die hinter dem Abendmahl stecken. Und so möchte ich heute mit meiner Predigt Back to the Roots, zurück zu den Wurzeln. Was bedeutet das Abendmahl gehen? Schockiert euch vielleicht nicht so, vielleicht auch doch. Und ich möchte heute der Frage nachgehen, worum geht es beim Abendmahl eigentlich? Und ich vermute, dass es manche Geschwister hier gibt, die das Abendmahl schon öfters gefeiert haben als ich und viel besser Bescheid wissen, viel mehr Erfahrung gemacht haben. Dennoch möchte ich heute nicht auf alle eingehen, sondern auf zwei, die mir heute ganz besonders wichtig sind. Und zwar einmal die Bedeutung von Judas beim Abendmahl und dann das Brot und der Wein, die Bedeutung, die dahinter steckt. Denn schaut man in die Berichte vom Abendmahl bei Matthäus, Lukas, bei Markus und auch bei Johannes, bei der Fußwaschung, ist Judas immer ein Bestandteil. Judas hat Jesus verraten. Und die Jünger sind überhaupt erstmal sprachlos, als Jesus diesen Verrat anspricht. Heute sitzt der Verräter unter uns. Der Verräter sitzt heute am Tisch. Und alle fragen, Herr, bin ich es? Bin ich der Verräter? Da sind die Jünger und selbst Petrus auf einmal nicht mehr so selbstbewusst und sagen, Herr, ich auf jeden Fall nicht. Sondern irgendwas in ihren Köpfen sagt, bin ich es vielleicht? Und ich bin mir sicher, einige von uns wurden vielleicht im Leben schon mal verraten. Ich habe so eine Geschichte aus dem Englischunterricht, die aus der Schule noch damals, die ich nicht vergessen werde. Ich habe meine Englischhausaufgaben gemacht und da kam ein Freund von mir und sagt, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Also es war überhaupt eine Ausnahme, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Und dann dachte ich, ich gebe es auch mal weiter. Ich teile meine Hausaufgaben. Er schreibt sie also ab und dann sitzen wir im Englischunterricht. Aber ich habe ihm noch gesagt, lies sie bitte nicht vor, ich will sie vorlesen. Wenn ich sie schon mal gemacht habe, dann würde ich sie auch gerne vorlesen. Und dann sitze ich dort und die Lehrerin, Frau Knust, fragt, wer will vorlesen? Und er meldet sich und wird drangenommen. Und das Schlimmste, er hat ja denselben Text wie ich. Danach fragt die Lehrerin, so Dennis, jetzt bist du dran. Was machst du dann? Ich hab dann gesagt, ich habe mich einfach verweigert. Ich mach's nicht. Das ist jetzt ein kleiner Verrat. Ich denke, es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir uns unglaublich verraten fühlen. Ich behaupte sogar, jetzt von der anderen Perspektive, dass in jedem von uns ein bisschen Judas steckt. Und wer weiß, vielleicht feiern wir heute ein Abendmahl mit nur Judasen. Vielleicht ist jeder von uns ein Judas heute. Ich persönlich habe in vielen Angelegenheiten, behaupte ich mal, klare Überzeugungen. Aber ich merke selbst, dass ich sie oft selbst nicht befolge. Will ich, dass andere hinter meinem Rücken schlecht über mich reden? Natürlich nicht. Bin ich dabei immer selbst frei vom Lästern und von dem neuesten Klatsch und Tratsch weiterzugeben? Nein, bin ich nicht. Ein unbedachtes Wort in einem Streit oder eine herabsetzende Geste vor Freunden. Manches Unverständnis gegenüber dem Problem eines anderen. Verrat kann in vielen Bereichen geschehen. Dabei kann es um Geld gehen, es kann um Versprechen gehen. Und wie so oft findet sich Verrat genau in diesen Bereichen, also findet Verrat statt, wo er eigentlich gar keinen Platz haben sollte, in der Liebe. Eines bleibt dabei immer das Gleiche. Ich folge dabei meinen eigenen Absichten und übersehe dabei bewusst oder unterbewusst die Wünsche und Ziele der anderen. Und meist sogar der Person, die mir am nächsten stehen oder die mir am nächsten steht und die mir am liebsten sind. Und das tut weh. Das tut weh. Es hinterlässt tiefe Verletzungen. Der einzige Weg, auf dem ich die angeschlagene und zerbrochene Beziehung noch retten kann, ist auch eine Sache, die wir schon so oft gehört haben. Vergebung. Auch Jesus handelt beim Abendmahl nach diesem Prinzip. Er bietet Judas seine Vergebung an, von dem er weiß, dass er ihn verraten hat. Dass er ihn verraten hat, und noch verraten wird. Aber er schließt sie nicht aus. Sie sitzen sogar gemeinsam am Tisch, brechen Brot und teilen den Wein miteinander. Und sie feiern Abendmahl. Judas wird hier wie jeder andere Jünger behandelt. Alle sitzen am großen Tisch zusammen, essen und trinken. Und auch wenn mindestens ein bisschen Judas in uns allen steckt, bedeutet das nicht, dass der Weg, den Judas dann eingeschlagen hat, dass das auch unser Weg werden muss. Judas konnte oder wollte die Vergebung Jesu nicht annehmen. Seine Geschichte findet ein tragisches Ende, in dem er sich selbst richtet. Doch sein Ende muss nicht unser Ende sein. Und damals wie heute sind wir alle dazu eingeladen, das Abendmahl zu feiern. In diesem bleibt bis heute die Vergebung Gottes symbolhaft erhalten. Eine Vergebung, in der der Mensch wichtiger ist als seine Fehler. Und lasst uns in diesem Sinne heute Abendmahl feiern. Denn das Abendmahl lädt dazu ein, nicht, dass man seine Probleme alle, dass man Probleme hat, dass man da nicht teilnehmen darf, sondern dass es uns erinnert, dass wir unsere Probleme aus dem Weg schaffen können und sollten. Zweite Sache, die ich vom Abendmahl mitgeben möchte, das ist die Symbolik von Brot und Wein. Jesus und seine Jünger feiern das Passafest. Und es ist wohl das bedeutendste Fest im jüdischen Kalender. Hohe Vorbereitung, die ganze Stadt in Jerusalem ist am Explodieren. Es ist nämlich die Erinnerung an die letzten Plagen in Ägypten. Als alle erstgeborenen Ägypter starben und die Israeliten verschont wurden, weil sie das Blut eines Lammes an ihre Türpfosten gestrichen hatten. Danach wurde das Lamm gebraten und mit ungesäuertem Brot gegessen. Nach Gottes Anweisung sollte das Fest über die Generationen hinweg gefeiert werden. Und die Juden feiern bis heute das Passafest. Doch Jesus nimmt nun dieses Passafest, welches auf sich selber hindeutet, auf Jesus selber, und gibt ihm eine neue Bedeutung. Es ist nicht mehr auf die Zukunft gerichtet. Es wird einmal jemand kommen, der uns erlöst, sondern derjenige war jetzt da und wir erinnern uns an das, wie er mit seinem Blut an die Türpfosten gestrichen hat und uns vom Tod erlöst hat. Es ist eine Erinnerung an die Vergangenheit. Eva hat schon gefragt, ich frage ein bisschen spezifischer, wer von euch weiß, wie Brot hergestellt wird? Wer weiß das? Was braucht man, bevor man Brot herstellen muss? Die Lust dazu, ja, den Hunger. Das dauert zu lange, ja, das Wissen. Vielleicht nicht so weit vorne. Was braucht man, um ein gutes Brot zu backen? Mehl. Woher kommt Mehl? Von Körnern. Weizenkörnern oder von irgendwelchen anderen Körnern. Man braucht Weizenkörner. Und was macht man mit denen? Also wenn man mahlt sie, ja, man tut sie ja im großen Stil dann in irgendwelche Container, macht was. Wenn ich zu Hause eine Handvoll Körner nehme, dann muss ich sie erstmal zerquetschen. Ich muss sie zerstören, ich muss sie zermahlen, ich muss ihre Struktur zerbrechen. Man muss das Weizenkorn zerstören, dann fügt man Wasser, Hefe hinzu und alles andere. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber was man so braucht. Und nun, wenn der Teig, also wenn das dann alles in einer Schüssel ist, dann fängt man an, das Ganze zu kneten. Und wieder fängt man an, richtig zu kneten, reinzuschlagen, um ihn dann in den Ofen zu schieben, den Teig. Oder man lässt ihn erstmal gehen. Ja, man lässt ihn erstmal gehen, dann macht man so schöne Muster rein und dann schiebt man ihn in den Ofen. Und bei sehr hoher Hitze wird er dann gebacken. Als Jesus wurde ja zu dem Brot, was wir heute essen. Er hat uns dieses Symbol gegeben. Und die Herstellung von Brot, und wenn wir später das Brot in unserem Mund zerkauen, zerstören, dann erinnert uns das daran, dass Jesus geschlagen, zermahlen, geknetet wurde. Dass er das alles erlitten hat für uns. Denn die Weizenkörner können wir nicht einfach in den Ofen schieben. Dann kommen geröstete Körner raus, bringt uns nichts. Wir müssen erstmal die Weizenkörner zermahlen. Jesus musste am Kreuz sterben. Er musste für uns leiden. Und er musste das alles für uns tun. Sonst hätten wir heute nicht leben können. Ich habe noch eine Sache mitgebracht. Wie macht man denn Traubensaft? Ich hatte leider keinen Weizen zu Hause, sonst hätte ich Weizen mitgebracht, aber das hatte ich hier zu Hause. Von meinen Eltern aus dem Garten. Da sind High Quality, sehr hohe Qualität Weintrauben. Bio. Und wenn ich Wein machen möchte, dann muss ich die, also übrigens halten die sich auch sehr lange. Ich muss die Trauben nehmen und sie zerquetschen. Und ich tue sie ins Wasser. Ich muss die Trauben zerstören, damit ich Traubensaft habe. Und das erinnert uns täglich oder wenn wir das Abendmahl feiern daran, dass Jesus für uns sein Blut vergossen hat. Er musste für uns sterben. Es gab keinen anderen Weg. Und das Interessante ist, dass wenn ich das Abendmahl zu mir nehme, dann muss ich ja selber kauen. Denn weder deine Frau, noch dein Mann, deine Oma, dein Bruder, deine Schwester oder deine Eltern kauen das Brot für dich. Du musst es selber kauen. Du hast Anteil am Tode Jesu. Du zermahlst das Brot zwischen deinen Zähnen und du trinkst das Blut Jesu. Du hast Anteil gehabt an seinem Leiden. Aber es ist dir vergeben. Daran erinnert uns das Abendmahl, der Wein und das Brot. In Johannes 6, dem sogenannten Brotkapitel, wo das Abendmahl nicht beschrieben wird, welche einzelnen Abläufe es hat, wird etwas anderes beschrieben, was symbolhaft an das Abendmahl erinnern sollte. Schlag mit mir bitte auf Johannes Kapitel 6 und dort ab Vers 52. Da stritten die Juden untereinander und sprachen: Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohnes und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. In Vers 51 sagt er noch: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Und wir erinnern uns, dass Johannes dieses Evangelium schreibt für die Leute, die Jesus nicht mehr leibhaftig erlebt haben. Er gibt den Menschen die Hoffnung oder nimmt ihnen die Angst: Fürchtet euch nicht, dass Jesus gestorben ist, weil er auferstanden ist. Und er hat euch etwas dagelassen. Denn seine Worte, sein Wort hat dieselbe Macht wie er. Wer von diesem Brot isst, der wird in Ewigkeit leben. Es bedeutet, Jesus in sich aufzunehmen. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Im hohepriesterlichen Gebet heißt es, dein Wort ist die Wahrheit. In Johannes 1 spielt Johannes, der Autor, mit diesen Worten das Wort Logos, Jesus ist bei Gott. Und wir merken, dass Johannes uns sagen möchte, nehmen wir täglich dieses Wort zu uns. Nehmen wir dieses Wort zu uns. Nehmen wir ihn ein. Wenn wir das Abendmahl heute feiern, dann erinnern wir uns auch daran, dass das Wort Jesu, die Bibel, zu uns gehört. Nehmen wir es in uns auf, ernähren wir uns daraus, denn daraus kommt das ewige Leben. Interessant ist, dass derselbe Autor in Offenbarung 4, Vers 20 eine Einladung ausspricht. Johannes schreibt nämlich dort in Offenbarung 4, Vers 20: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, so werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und diese Einladung gilt auch für uns heute. Heute klopft Jesus an deine Tür. Er lädt dich heute ein, Abendmahl mit ihm zu feiern und uns an die Basics, an die Grundlagen wieder zu erinnern. Dass in jedem von uns ein bisschen Judas steckt, dass Jesus verraten wurde, aber dass Jesus diesem Menschen vergibt. Und dass wir einen großen Anteil daran haben, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Er ist für uns, für mich gestorben. Und daran erinnern wir uns heute. Und ich lade euch ein, wenn wir heute das Brot in den Mund nehmen und kauen, dass wir uns Jesus vorstellen, wie er am Kreuz hängt. Und wenn wir den Wein trinken, dass Jesus für uns sein Blut vergossen hat. Aber da soll es noch nicht zu Ende sein. Denn Jesus ist wieder auferstanden und lebt. Und deswegen soll das Abendmahl heute nicht nur eine melancholische Stimmung, sondern besonders eine freudige Stimmung haben. Denn Jesus lebt und er wird wiederkommen. Amen.